Arzt kann. Der Podcast mit Fallbeispielen zur Cannabistherapie von Arzt zu Arzt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arzt kann, Fallbeispiele von Arzt zu Arzt. Heute spreche ich mit Norbert Schürmann. Er ist Facharzt im Bereich der Anästhesie und der Allgemeinmedizin. Und er hat Zusatzweiterbildungen im Bereich der speziellen Schmerztherapie und der Palliativmedizin. Seit dem Jahr 2008 ist er der Leiter der Abteilung der Schmerz- und Palliativmedizin im St. Joseph Krankenhaus in Moers. Und er ist der Co-Autor der Cannabis-Leitlinie. Hallo Norbert, welches Fallbeispiel hast du uns heute mitgebracht?
Ja, liebe Christiane, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht, was sich überschneidet mit Palliativmedizin und Schmerztherapie. Ich möchte zeigen, dass wir auch durch die Gabe von Cannabinoiden Opioide und Medikamente einsparen können an diesem Fallbeispiel. In unserer Leitlinie, die Johannes Vordermann und ich ja, wo du jetzt schon erwähnt hattest, erstellt haben, ist eben auch die Opioidreduktion eine Indikation, um Cannabinoide zu verschreiben. Und die man sonst im Antrag oder wenn man eine SAPV-Patienten hat, wo man keine Anträge mehr stellen muss, direkt verschreiben kann und auch darauf hinweisen kann, auf unsere Leitlinie, dass wir das mitgetragen haben und auch das in Daten belegen können. Also nicht nur für chronische Schmerzen in der Palliation, da habe ich letztes Mal erwähnt, wie breit man das uns schön anwenden kann, sondern auch eben um auch Medikamente und Opioide zu reduzieren. Und da gibt es eine sehr schöne Studie, die auch im Pain Medicine, das ist ja so praktisch die Bibel für die Schmerzmediziner, veröffentlicht worden, ist eine Studie mit über 1100 Patienten, die 6 Monate lang beobachtet worden sind und wo man deutlich eine Opioid-Reduktion verzeichnen konnte. Und es ging dabei natürlich erstmal darum, um zu zeigen, wie viel Opioide ich reduzieren kann. Und da konnte man nachweisen in dieser Studie und einem halben Jahr, dass man 60% an Opioide reduzieren konnte, nur durch die Gabe von Cannabinoid, aber auch andere Co-Analgetika wie Nicht-Opioide um 65%, Antidepressiva um 40%, Antikonvulsiva um 40% und selbst Medikamente, die mit Schmerzen eigentlich nichts zu tun haben, die Benzodiazepine, über 50%. Das zeigt, dass Schmerz natürlich viele Komponenten hat, nicht nur körperliche, sondern auch psychisch, seelische, die Patienten immer mittragen, gerade wenn sie lange Krankheitsverläufe haben. Und wir sehen dadurch, wie sehr man durch die Gabe nur von Cannabinoiden diese Medikamente da einsparen kann. Und das ist häufig der Fall, dass wir 10-20% einsparen können. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgenommen, was ich auch nie vergessen werde, weil diese Patientin eigentlich eine Palliativpatientin ist und gleichzeitig eine Schmerzpatientin. Wie kann das sein? Sie hat eine exazerbierte COPD seit über 30 Jahren, gehört also dadurch zu den unheilbar Erkrankten, die auch in dem palliativmedizinischen Kontext vorkommen, hat durch ihre Erkrankung eine pulmonale Mehrfachmedikation bekommen. Und früher hat man eben halt hochdosiert Cortisone gegeben. Wir wissen alle, dass wir das heute nicht mehr so machen, dass wir andere Möglichkeiten haben, auch mit Dosieradrenalin und feineren Cortison-Einstellungen. Aber da war eine hochdosierte Cortisontherapie, die da getragen worden ist, eben aufgrund der Atemnot, die die Patientin hatte. Dies hat aber dazu geführt, dass die Patientin eine hochgradige Osteoporose in der gesamten Wirbelsäule hatte mit einem chronischen Schmerzsyndrom und die Patientin ja, wirklich gelitten hat. Die hat nicht nur gelitten, dass sie Schmerzen hatte, sondern sie hat auch gelitten, wenn der Schmerz zunahm, dass die Luftnot zunahm. Und das ist natürlich eine ganz widerliche Kombination, Schmerzen zu haben und dann zu wissen, jetzt muss ich mich mehr anstrengen, um Sauerstoff zu bekommen. Und dann ist der Kreislauf, der ist dann intakt und die Abwärtsspirale, die geht dann bei den Patienten nach unten. Die kam 2009 erste Mal zu mir in die Ambulanz mit einem Sauerstoffkonzentrat für unterwegs. Patientin, der kann es verübeln mit Luftnot und Schmerz, schwerst depressiv und Schmerzen praktisch komplett bei jeder Bewegung im Bereich der Wirbelsäule, aber auch substernal in beide Axille ausstrahlen. Die konnte im Prinzip nicht viel machen. Dieser bekannte Rundrücken, den ja auch Patienten haben mit Osteoporose, die hatte sie auch, konnte nur kleine Schritte machen, mit Rollator unterwegs. Der Patient hatte ganztägige Schmerzen, nachmittags und nachts mit einer deutlichen Schmerzzunahme, also auch ein Zeichen des neuropathischen Schmerzes, tiefbohrender Schmerz. Sobald er sich etwas belastet hatte, nahm der Schmerz zu. Im Durchschnitt hatte sie eine Schmerzskala, was wir immer gerne fragen, zwischen 0 und 10. 0 ist kein Schmerz und 10 ist der schlimmste, den man sich vorstellen kann, zwischen 7 und 10 die ganze Zeit. Vormedikation war bei ihr mit 320 Milligramm Oxycodon täglich. Das ist eine Menge, die wir sonst bei Tumorschmerzpatienten kennen, die auch dann gar nicht so selten sind, aber nicht bei Schmerzpatienten. Das sind ungefähr 640 Milligramm Morphinäquivalenz, die wir da hatten. Und wir haben die versucht, erstmal umzustellen. Umzustellen, in der Opioidrotation auf Morphin gemacht. Ich sage gleich warum. Auf 3x200 Milligramm Morphin. Dazu kam, dass die Patientin für die Co-Analgetika Gabapentin, Pregabalin oder Aminorin eine Unverträglichkeit hatte. Das ist ja nicht so selten. Wir haben viele Patienten, die Co-Analgetika nicht vertragen oder in auch nur in geringen Dosen vertragen, sodass wir gar nicht mit Pregabalin oder Gabapentin hochgehen können, weil die Nebenwirkungen im Bereich des zentralen Nervensystems viel zu stark sind und wir dann mit drunter gehen müssen. Aber hier war eigentlich eine Gabe gar nicht möglich. Und so haben wir noch Novalmin mit reingenommen. Novalmin deshalb, weil es an den Knochen ganz gut wirkt, weil da die Rezeptoren für Novalmin da sind, ähnlich wie bei den Eingeweiden und wir auf eine andere Art und Weise als die Opioide dann den Schmerz noch ein bisschen mit reduzieren konnten. Wir haben dann langsam reduziert das Morphin auf 390 Milligramm. Jetzt fragt man, warum haben Sie denn Morphin auf Morphin den Patienten umgestellt? Weil für die pulmonale Situation hat das Morphin eine Besonderheit. Es verbessert den pulmonalvenösen Druck im Kreislauf des Herzens besser als andere Opioide. Ich habe nachgelesen und nachgeschaut. Ich habe die Begründung dafür nicht gefunden, warum es mehr bei Morphin als gegenüber anderen Opioiden so ist. Aber die Patienten profitieren davon. Gerade wenn sie eine COPD haben oder ein Bronchialkarzinom, profitieren sie auf die Umstellung vom Morphin. Man muss natürlich immer dabei beachten, dass der Patient nicht niereninsuffizient oder leberinsuffizient ist, weil es sonst kumuliert. Aber in dem Fall war es eben nicht kumulierend. Und wir konnten damit zumindest etwas die Dyspnoe verringern und eben die Situation für die Patientin verbessern. Das hat aber dazu geführt, dass wir natürlich immer wieder versucht haben, das Morphin weiter zu reduzieren, weil das war ja eigentlich auch Ziel der Patientin, die sagte, ich möchte von diesen hohen Gaben runter, obwohl sie die Medikation vertragen hat, aber ihr Anliegen war ja durchaus mehr als auch begründet, medizinisch wie menschlich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal, sie multimodal einzustellen in der stationären Therapie, die wir ihr anbieten. Und dann haben wir sie aufgenommen und dann haben wir hier auf der Station ihr Dronabinol gegeben, erstmalig. Das ist natürlich einfach für einen Patienten, der SAPV ist oder einen Patienten, der multimodal ist. Da kann man, also auch wenn der Patient nur ARPV ist, einen Antrag stellen und die Krankenkasse muss innerhalb von 3 Tagen den Antrag bewilligen, beziehungsweise sie können ja oder nur nein sagen. Sie können nicht sagen, wir schicken das erstmal weg, weil dann ist der Antrag nach 3 Tagen auf jeden Fall durch, sodass wir, das sage ich immer in meinen Vorträgen, wir den Antrag am Freitag um 14 Uhr zur Krankenkasse faxen. Am Wochenende ist keiner bei den Krankenkassen und dann haben die bis Montag 14 Uhr Zeit, darauf zu antworten. So hat man den Antrag auf jeden Fall dann schon mal durch. Wie auch immer, sie hat von der Dronabinol-Gabe anfänglich 5 Milligramm Dronabinol, also THC, am Abend bis zu dann 3-mal 5 Milligramm. Warum 3-mal? Weil das Dronabinol wirkt 6 bis 8 Stunden und dadurch, dass ich das 3-mal gebe, verteile, besetze ich den ganzen Tag die CB1-Rezeptoren, sodass der Patient eine dauerhafte Wirkung auch von einer niedrigen Dosierung von dem Cannabis. Und so haben wir sie dann auftretiert mit 3x5 Milligramm zur Schmerzreduktion, was auch eintrat und die Dyspnoe verbesserte sich deutlich, sodass wir schrittweise innerhalb eines Monats, das muss man mal vorstellen, das war Jahrelang war die Patientin mit dieser hohen Dosis eingesperrt und wir konnten von Morphin 390 Milligramm auf 40 Milligramm reduzieren. 40 Milligramm reduzieren. Wir konnten dann noch weiter reduzieren auf 20 Milligramm, wo im Prinzip, dass wir 95% der vordergründigen Opioiddosis nur durch die Gabe von 3x5 Milligramm THC reduzieren konnten. Das zeigt mal wieder, dass eben das Cannabis gerade in der Modulation mit anderen Medikamenten, insbesondere in Opioiden, einen Synergismus zeigt. Für mich ist immer, und das sage ich auch schon seit Jahren, nicht Cannabinoide statt Opioide, sondern beides zusammen. Die unterstützen die Wirkung. Man braucht dann nachher weniger von den Opioiden. Nicht zu vergessen, sind Opioide eine sehr gute analgetische Möglichkeit, um Patienten gut damit einzustellen. Und das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Eine niedrige Opioiddosis, ein bisschen Cannabis dabei in oraler Form, was praktisch retardierte Wirkung hat bei den Patienten. Und so konnten wir sie, am Anfang hatten wir THC genommen, Dronabinol, dann haben wir eine Cannabis-Portion genommen, die 50-1, sodass wir, dass die Patientin nur 0,1 Milliliter dreimal auf den Würfelzucker am Tag eingenommen hat und dadurch praktisch ihre Medikation zusätzlich einnehmen konnte. Die brauchte dann nur alle 6 bis 8 Wochen zu uns kommen für ein neues Rezept. Damals war es noch unter BTM. Ja? Heute ist das ja noch alles viel einfacher, dass die Patienten nur anrufen und wir das Rezept auf die Versichertenkarte schreiben können und dass die Patientin sich eigentlich noch regelmäßig vorstellt. Die kommt immer noch. Ich stelle meine Patienten immer wieder ein, einfach nur zu sehen, visuell auch, wie geht's der? Die kommt ohne Rollator, die kommt ohne Sauerstoff. Die ist wieder in der Kirche, macht die Orgel in der Kirche, da spielt sie dran. Die hat eine hohe Lebensqualität, die macht Unternehmungen. Also auch alles das, was man sich wünscht. Und wo dann eben auch ein schlimmes Beispiel, Palliativ und Schmerztherapie wunderbar ineinander übergehen. Und das auch dann nicht mehr zu trennen ist. Und da muss man auch sagen, wo ist der chronische Schmerzpatient? Wo ist der nicht palliativ? Der hat eine begrenzte Lebensdauer, eingeschränkte Lebensqualität und er ist meines Erachtens genauso palliativ wie ein COPD-Patient oder auch ein Tumorpatient. Natürlich ist die Lebensart und Weise nicht vergleichbar, aber die Kriterien zählen doch, dass wir versuchen, nicht nur Luftnot, Schmerz zu verbessern oder zu verringern, sondern auch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, sodass sie am Leben wieder teilnehmen wollen. Was wir nicht wollen, sind Patienten, die wie Zombies agieren, die einfach nur abgeschossen sind und nichts mehr machen können oder aus dem Verkehr gezogen sind, sondern wir wollen Patienten, die am Leben teilnehmen können. Diese Patientin, wenn sie jetzt nicht Rentnerin wäre, hätte noch am Leben teilnehmen können und auch noch ihren Beruf ausüben können, ohne Probleme. Sie kann Auto fahren, sie kann am Straßenverkehr teilnehmen, ohne die Probleme, die andere Patienten sonst haben, weil sie ein Steady State hat und wir sie sehr gut eingestellt haben. Natürlich zählt dann auch immer wieder die Nachsorge, weil solche Patienten überschätzen sich dann auch. Die können dann mehr, machen dann auch mehr. Gerade wenn sie stabil sind, benötigen dann natürlich auch noch unsere Hilfe. Aber dann geht es darum, kleinere Portionen noch mit reinzunehmen und mit den Patienten zu besprechen, wie der Weg dann weitergeht. Und das ist auch wieder ein für mich zu sehen, wie gut Cannabinoide wirken. Also es ist wie beim Zaubertrank von Miraculix mit Asterix und Obelix, dass eben das Cannabinoid nicht nur die Schmerzen nimmt, sondern in dem Fall die Kraft, sondern auch vielfältig einsetzbar ist, eben auch dann im indirekten Sinne, wenn man Schmerzen nimmt, die Luftnot, appetitanregend gegen den Spasmus, bei MS, gegen die Tumorkachexie. Es ist recht vielfältig. Wir sind dabei, Cannabinoide einzusetzen bei der Fibromyalgie, bei der Endometriose. Auch da werden es neue Studien kommen, auch werden Johannes Hornemann und ich auch noch weiterarbeiten, dass wir eine neue Leitlinie bekommen, weil viele neue Dinge auch da sind, auf die geforscht wird. Leider zu wenig, aber es wird geforscht. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns langsam doch zügig weiterentwickeln, was ich auch sehr hoffe und dass es für unsere Patienten zugutekommt.
Also vielen Dank, Norbert, für dieses Fallbeispiel. Ganz wichtig, diese Möglichkeit, dass Opioide runterdosiert werden können und in diesem Fallbeispiel konntest du ja ganz eindrücklich beschreiben, wie massiv doch die Runterdosierung war der Opioideinstellung dieser Patientin. Also vielen, vielen Dank für das Fallbeispiel. Sehr, sehr interessant und eine wichtige Information für viele Kolleginnen und Kollegen. Danke, Norbert.
Danke dir.